oder Chile gewesen. Auf jeden Fall gibt es da Menschen, die auch Gott loben. Da gibt es eine Friedenstaube. Die Sehnsucht nach Frieden war in diesen Ländern auch sehr groß, weil es immer wieder Regierungen gibt, die andere Menschen meinen, einsperren zu müssen. Ganz unten sieht man eine traurige, wie eine Träne, ein Auge mit einer Träne. All die Mütter, die ihre Söhne verloren haben, weil sie entweder entführt wurden, getötet wurden für die Freiheit. Und dieses Kreuz soll uns heute mitnehmen, auch in die Predigt. In der Mitte die beiden, die ganz nah beieinander stehen, sich stützen und rechts und links dann ihre Arme erheben, um Gott zu loben. Vielleicht haben einige von euch gedacht heute Morgen, so viel Gotteslob, da ist mir eigentlich gar nicht nach zumute. Ich möchte, bevor wir zu dieser Geschichte kommen, vom dem Lahmen an der Tempeltür, doch noch einmal auf den Psalm 103 eingehen, die Verse 1 bis 3. Ich lese sie noch einmal. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Ich finde, das passt sehr gut in die Passionszeit, dass diese Heilung uns erreichen will. Das wünsche ich uns heute Morgen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich wieder einmal hier stehen darf, nach langer Zeit. Ja, ich gehe nochmal darauf ein, dass das Loben nicht so einfach ist und vielleicht manche auch denken, nee, da ist mir nicht nach zumute. Manchmal ist Gottes Lob eine Herausforderung, eine Zumutung für uns. In dem Wort Zumutung steckt das Wörtlein Mut. Gott mutet uns etwas zu an diesem Morgen. Er traut uns etwas zu. Der Psalmist im Psalm 103, wahrscheinlich ist es David, so wird es überschrieben, fordert seine Seele auf, Gott zu loben. Die Worte kommen mir wie ein Selbstgespräch mit der eigenen Seele vor. Komm, Seele. Lobe den Herrn, auf, mach, erheb dich. Er setzt bei diesem Psalm einen Schlüssel vor diesem Psalm. Man könnte auch sagen, einen Notenschlüssel, die Psalmen wurden ja gesungen. Denn er beginnt damit, sein innerstes Ich zum Preise Gottes aufzurufen. Er hält ein Zwiegespräch mit seinem Selbst. Komm, liebe Seele, ermuntere dich. Als fühle er, wie leicht Mattigkeit und Trägheit seine Kräfte beschleichen können. Und nun zitiere ich Spurgeon, den großen Prediger des 19. Jahrhunderts und Ausleger vieler Texte und Psalmen. Lobe du, meine Seele, den Herrn. Mögen andere murren, du aber lobe. Mögen andere sich selber oder ihre Götzen rühmen, du aber lobe den Herrn. Mögen andere Gott nur mit den Lippen ehren. Ich aber will meine Seele zum Preise Gottes aufrufen und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Zuerst wird in diesem Psalm Gott gelobt. An zweiter Stelle folgen dann die wunderbaren Zusagen Gottes, die ihr zum Teil eben auch noch in diesem Lied gehört habt, und die Aufforderung, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich darf noch einmal Spurgeon zitieren. Der 103. Psalm war für ihn in der Kette der Lobeberge, so sagt er, gleichsam der Monte Rosa, der in glühendem Licht erstrahlt, denn irgendeiner der anderen. Er ist einer jener allumfassenden Schriftstellen, eine Bibel im Kleinen, und könnte allein fast genügen als Gesangbuch der Gemeinde des Herrn. Soweit Spurgeon. Nun aber zurück zu unseren Versen heute Morgen. Lobe du den Herrn, meine Seele. Zweimal ruft der Psalmist uns dazu auf. Im ersten Vers loben wir Gott und seinen heiligen Namen. Was heißt das? Wir loben sein Wesen, das uns geoffenbart ist. Jesus Christus hat uns das Wesen Gottes, des Vaters, geoffenbart. Und deswegen können wir ihn aus ganzem Herzen loben. Ohne konkreten Grund erst einmal, nicht, weil im Leben des Beters etwas Besonderes geschehen ist, wofür er nun danken will, Zuerst lobt er Gott, sozusagen grundlos. Er braucht keinen bestimmten Grund, um Gott zu loben. Gott ist heilig. Das ist der Grund zum Lob. Erst beim zweiten Schritt wird es konkreter. Lobe ihn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da erinnert sich der Beter, wofür er Gott danken kann. Ich glaube, dass im Grundlosen und auch Zwecklosen Gottes Lob ein Geheimnis liegt. Es geht nämlich um die Beziehung mit Gott, in Kontakt mit ihm sein, weil er mein Lebensgrund ist. Wir können heute Morgen unseren Blick von uns selbst zu ihm hinwenden, weg von den dunklen Bildern, die uns vielleicht in dieser Woche wieder bedrückt haben. Wir können die dunkle Brille absetzen. Diese Bilder wollen uns lähmen und Angst machen. Gottes Lob hilft mir, meine Seele wieder zu erheben, die vielleicht niedergedrückt war und irgendwo am Boden gekauert hat, tief in mir. Ich will meine Seele erheben zu Gott, indem ich ihn lobe. Gottes Lob hilft mir, in meiner kleinen Welt Frieden zu machen. Nur so kann auch der Friede in die Welt gelangen. Wenn ich am Morgen mit meinem Partner, mit meinem Mann, anfange zu singen, Grüns hören das öfter, glaube ich, nach dem Frühstück, dann ist das so, dann erhebt das meine Seele. Ich komme heraus aus der Angst, aus der Hilflosigkeit. Ich komme aus dem Dunkel, siehe Keller, das kleine Mädchen, das sich fürchtet. Jede von euch hat da seine Möglichkeiten. Oft ist es einfach nur ein Blickwechsel hin zu unserem Herrn und Heiland. Ein Seufzer, ein tiefer Atemzug. Das habt ihr mit Sabine geübt. Ich möchte aber noch mehr Dinge nennen. Es ist ja nicht nur das Singen, das Gottes Lob ist. Zum Beispiel, wenn wir heute Morgen gemeinsam Gottesdienst und Abendmahl feiern und singen und beten, dann ist das auch ein Lob Gottes. Wenn wir uns zu Jesus Christus halten, ihm vertrauen und nicht alles alleine machen wollen, dann loben wir auch Gott. Und wenn wir uns am Leben erfreuen, an unseren Gaben und Begabungen, wenn wir dankbar erkennen, was Gottes Liebe aus unserem Leben gemacht hat, dann loben wir auch Gott. Und wenn wir uns um andere Menschen kümmern, weil sie unsere Hilfe brauchen oder weil es ihnen einfach gut tut, dass wir Zeit für sie aufbringen und menschliche Nähe, dann loben wir Gott. Meine Erkrankung vor fast 6 Jahren mit der Diagnose Krebs hat mich das Gotteslob gelehrt. Es muss nicht immer so ein tiefer Einschnitt in meinem Leben sein, wie es bei mir passiert ist. Aber es sind oft die leidvollen Stunden, an denen wir wachsen. Das Lob ist immer noch die Quelle einer guten Entwicklung in meinem Leben. Aber es hat gedauert, bis es mir, das ist mir nicht in den Schoß gefallen, das Loben. Ich kann mein Leben nicht verlängern, aber jederzeit vertiefen, das habe ich entdeckt. Eine Krankheit hat immer die Chance, dass ich heil werde. Im umfassenden Sinn, nicht nur an meinem Leib, auch heil an meiner Seele. Tiefe Heilung. Und dabei die Angst vor Krankheit und Tod zu verlieren. Das ist jetzt ein ganz steiler Satz. Aber ich möchte ihn trotzdem jeden Tag buchstabieren. Kann die Zeit, in der wir jetzt leben, eine heilsame Zeit für uns sein oder werden? Ja, wenn wir herauskommen aus unserer Lähmung, aus unserer Angst. Siehe der Gelähmte an der Tempeltür, da werde ich gleich noch drüber sprechen. Ich erfahre das Leben als gefährdet und gleichzeitig als sehr kostbar. Es wird eine heilsame Zeit für uns werden, wenn wir das absichtslose Beten üben. Das ist die Beziehungspflege mit Gott. Darin geschieht Heilung. Heilung von unserer Lähmung, von dem, was in uns und in unserem Leben erstarrt ist. In der Beziehung, die uns heil macht, wächst die Dankbarkeit und Zufriedenheit. Unsere Augen können sich öffnen für Gottes Wirklichkeit. Die Grundaussage von Psalm 103 ist, dass alles, alles aus der Beziehung mit Gott herausfließt und die Dankbarkeit dann mich erfüllen kann. Er vergibt alle deine Schuld und heilt alle deine Gebrechen. Und Gebrechen sind ein umfassenderes Wort, finde ich, als Krankheit. Ihr habt es im Lied gehört. Ich möchte noch mal ein bisschen zitieren, was Gott in diesem Psalm alles noch Wunderbares aus dieser, ja, aus diesen ersten Versen herausfließen lässt. Heilung, Befreiung, Befriedung der Seele. Er schafft Recht allen Unterdrückten. Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Was für ein wunderbares Bild. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und die Gnade des Herrn währt immer und ewig und seine Treue auf Kindeskinder. Dann sollen sogar die Engel loben. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, die ihr sein Wort vollführt. Lobet den Herrn alle seine Werke, an allen Orten der Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Die Heilung des Gelähmten an der Tempeltür hat etwas zu tun mit meinen Überlegungen zu diesem Psalm und führt uns heute Morgen noch einen Schritt weiter. Es geht bei der Heilung des Gelähmten auch um Beziehung, die heilt. Jesus selber, so erfahren wir in den Evangelien, hat nie einfach so geheilt als Wundertäter. Ach, ich mache jetzt mal schnell da so einen Heil und das ist eine magische Handlung. Immer ging er zuerst in Kontakt mit den Menschen. Durch eine Anrede, durch einen Blick, durch seine Berührung. In dieser Beziehung konnten die Menschen dann heil werden. Jesus berührt also die Menschen im umfassenden Sinn. Jetzt zitiere ich Eugen Drewermann, einen katholischen Theologen und Psychologen. Es gibt eine Geschichte von dem Taubstummen, die ich hier kurz einblende. Was macht Jesus mit ihm? Er legt ihm seine Finger in die Ohren, damit er Hände spürt. Finger, die nach einem leisen, vorsichtigen Zugang zu ihm suchen. Dann legt Jesus seinen eigenen Speichel dem Kranken in den stummen Mund und berührt seine starr gewordene Zunge. Was Menschen heilt, ist diese Zärtlichkeit und dies Verstehen, das den anderen berührt, wo er leidet. Ich zitiere ihn noch einmal. Wenn irgendwo, so kann man hier ersehen, wie sehr die Dämonie der Angst den Kontakt zu den anderen Menschen zerstört. Und das erleben wir gerade auch in unserer Zeit. Wie sie vereinsamt und isoliert. Man hilft einem Taubstummen nicht, wenn man ihn direkt anredet und mit ihm sprechen will, in der Sprache von Mahnung und Vorschrift. Aber dennoch gibt es eine Kraft, die heilt. Das ist das Wichtigste, das es hier zu sehen gilt. Jesus wendet sich zum Himmel für den Kranken und stellt sich selbst hinein, erstmal in den Urgrund seines Vertrauens zu seinem Vater. Und dann kann er für ihn bitten und beten. So muss es gewesen sein, als Jesus die Hände auflegte. Soweit Eugen Drewermann. In der Geschichte vom Gelähmten an der Tempeltür geschieht die Heilung nicht durch Jesus, aber durch seinen Geist. Der Heilige Geist bewegt Petrus und Johannes. Sie haben diesen Geist ja in sich getragen. So haben auch sie, wie Jesus, zuerst einmal Kontakt durch eine Anrede, einen Blick zum Gelähmten aufgenommen. Schau uns an, haben sie ihm gesagt und mit ihm geredet. Silber und Gold haben wir nicht, doch was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu Christi steh auf, geh umher. Und Petrus ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Wow! Was dann passiert, ist ein Feuerwerk an Leben und Bewegung und Freude. Er tanzt und springt und hüpft. Das ganze Leben ist wieder da. Petrus und Johannes sind Kanal der Liebe Gottes gewesen. Sie sehen den Mann und dann passiert das, was keiner sich in dem Moment ausgedacht hat. Petrus und Johannes wissen, was Gott ihnen geschenkt hat und trauen sich, dem Lahmen bei der rechten Hand zu nehmen. Dieser springt auf seine Füße. endlich, seine Lähmung bestimmt nicht mehr über ihn, können wir auch sagen. Die Gesellschaft, die Verwandten, die Gesunden bestimmen nicht mehr über sein Leben. Sie haben ihn ja dahingesetzt, er sollte für sie betteln. Petrus und Johannes holen ihn wieder hinein in die soziale Gesellschaft, in das soziale Leben, auch in das religiöse Leben. Er war jetzt wieder kultisch rein. Das war damals etwas anders. Kranke durften nicht in den Tempel hinein, nur im Vorhof draußen sitzen. Die Ausgrenzung hat ein Ende. Und das muss man sich einmal vorstellen, was dieser Mann erlebt, dass er wieder dazugehört und dass er Gott loben kann, weil er wieder in diese Gemeinschaft aufgenommen worden ist. Wo können wir einander wieder hineinholen in die Gemeinschaft? Wo können wir aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen und einzuteilen in richtig und falsch Denkende? Wie könnten wir uns helfen, unsere Lebensangst, die uns lähmen will, loszulassen? Ja, gewiss sind wir nur Menschen mit kleiner Kraft. Aber jeder, jede von uns hat diesen Heiligen Geist, diese heilige Geistkraft in sich. Unsere Aufgabe in der Nachfolge Jesu ist es, dem Geist Gottes in uns Raum zu geben und ihn wirken zu lassen durch uns. Wir alle sind da zum Heilen, füreinander und für diese Welt. In der Beziehung mit Gott werden wir heil und wir werden aneinander heil, in echter Zuwendung. Wir können am Elend dieser Welt nicht sehr viel lindern oder gar verhindern. Aber das können wir doch tun. Wir können unsere Hände ausstrecken und durch sie all die Menschen, denen wir begegnen, spüren lassen, dass die Hand Gottes einen jeden von uns berühren will und einen jeden von uns trägt in jeder Situation seines Lebens. Alle Menschen können in dieser Weise sich die Hände reichen, weil alle in den Händen Gottes aufgehoben sind. Der Heilige Geist ermächtigt uns, Menschen auf eigenen Füßen zu stehen. Und das bewegt uns. Und dafür wollen wir sie loben, diese Kraft in uns, die Gott jeden Tag neu schafft in uns. Lobe ihn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Amen.